Ja, heute feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Und dieses Fest ist mit einer bedeutenden Botschaft verbunden, nämlich dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Doch es gibt auch ein weiteres Wort, das wir am Ostertag immer wieder hören dürfen. Es ist ein Wort, das der auferstandene Christus und seine Engel den Menschen sagten, die Zeugen seiner Auferstehung wurden. Den Frauen am Grab riefen die Engel nämlich, fürchtet euch nicht. Und auch den Jüngern sagte Jesus am Abend des Ostertages, fürchtet euch nicht. Lieber Zuhörer, der du Gott nachfolgst, der du Jesus lieb hast, der auferstandene Jesus ruft auch dir heute zu, fürchte dich nicht. Dieser Zuspruch hat eine besondere Bedeutung. Es ist der häufigste Satz in der Bibel und der zentrale Aufruf der Heiligen Schrift, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Um dieses Thema soll es auch jetzt in meiner Predigt gehen. Ich schließe heute die Predigtreihe zu den Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes ab. Auch in diesem letzten Buch der Bibel lautet die zentrale Botschaft, nämlich fürchte dich nicht. Ja, wer die Bibel dabei hat, schlagt sie doch gerne auf. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 19. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 19. Ich lese aus der Menge 2020. Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse, der ich mit euch teilhabe an der Drangsal und an der Königsherrschaft und an standhaftem Ausharren in Jesus. Ich war auf die Insel namens Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie von einer Posaune, die rief mir zu, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch. Und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, der wie ein Menschensohn aussah. Er war mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand angetan. Und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Haupt aber und seine Haare waren so weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße glichen dem Golderz, als wären sie in einem Ofen glühend gemacht. Und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete, wie wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreibe nun auf, was du bisher gesehen hast und was jetzt schon ist und was danach noch geschehen wird. Das ist Gottes lebendiges Wort. Und ich wünsche, dass es uns heute Hoffnung, Trost und Mut gibt, dass Gott sein Wort tief in unser Herzen schreibt. Im ersten Vers unseres Textes sehen wir, dass sich der Apostel Johannes in einer äußerst schwierigen Situation befindet. Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse, der ich mit euch teilhabe an der Drangsal und an der Königsherrschaft und an standhaftem Ausharren in Jesus. Ich war auf die Insel namens Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Wir erfahren hier, dass Johannes unter Bedrängnis, das heißt unter Verfolgung leidet. Das ist mit dem Wort Drangsal gemeint. Er muss zu diesem Zeitpunkt wohl über 90 Jahre alt sein und befindet sich unfreiwillig auf der Insel Patmos. Wahrscheinlich wurde er im Zuge der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian dorthin verbannt. Wir erfahren hier auch den Grund seiner Verbannung. Johannes wurde wegen seiner Verkündigung von Jesus als Gefangener auf diese Mittelmeerinsel geschickt. Was heute eine beliebte Urlaubsinsel in Griechenland ist, war damals ein Ort größter Einsamkeit und Not. Dort mussten nämlich Feinde des Kaisers, das heißt Aufständische und verurteilte Verbrecher, unter härtesten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Wir sehen hier also, Johannes schreibt über seine Situation. Und er ist sich bewusst, dass er diese Leiden wegen seines Glaubens an Jesus durchmachen muss. Hier ist also dieser alte Mann, der sein Leben lang Jesus nachgefolgt ist. Jetzt muss er unter größten Widrigkeiten allein, getrennt von seinen Glaubensgeschwistern, auf dieser Insel seinen Lebensabend verbringen. Vermutlich voller Sorge um das weitere Bestehen der Gemeinden Gottes. Das muss eine extreme Herausforderung für ihn gewesen sein. Doch Johannes war nicht der Einzige. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, so begegnen uns mindestens drei Stellen, die deutlich machen, dass Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Leid ertragen mussten. Zum Beispiel wird über die Gemeinde in Smyrna gesagt, dass sie unter Verfolgung, Armut, ja, und Lästerung zu leiden hatten. Allgemein wurden die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts ausgegrenzt, verfolgt, diskriminiert, enteignet, ja, und sogar hingerichtet. Und das alles nur, weil sie an Jesus glaubten. Für sie muss es so oft ausgesehen haben, als läge ihr Schicksal allein in den Händen der römischen Machthaber. Es gab sicherlich Momente, in denen sie sich verloren, ausgeliefert, ja, und vielleicht sogar von Gott verlassen fühlten. Und so ergeht es auch heute vielen Geschwistern in unserer Welt. In so manchen Ländern, die um ihr Leben fürchten müssen, nur weil sie treu zu Jesus stehen, sich zu ihm bekennen. Abgesehen von den konkreten Leiden, die wir als Christen wegen unseres Glaubens erfahren, gibt es auch die Herausforderungen des ganz normalen Lebens. Zwar Ausgrenzung, finanzielle Not, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Verletzung und Ablehnung durch andere Menschen. Wir müssen Krankheiten ertragen, miterleben, wie sie unsere Lieben aufreiben. Und schließlich stehen auch wir alle, früher oder später, der harten Realität des Todes gegenüber. In solchen Momenten kann sich das Leid wie eine bedrohliche Flutwelle auftürmen, der wir uns hoffnungslos ausgeliefert fühlen. Krankheit, Depression oder Ängste scheinen die Kontrolle über unser Leben übernommen zu haben. Der Schmerz, die Fragen und die Sorgen in unserem Herzen wirken dann oft realer als die spürbare Gegenwart Gottes in unserem Leben. Was mich an unserem Gott so tief bewegt, ist, dass er die harte Realität unseres Leids weder herunterspielt, noch ignoriert. Er selbst war als Mensch unter uns und hat das Leid in seiner ganzen Schwere erfahren. Und zwar Armut, Ablehnung, Hass, Verrat, Verleugnung, Gewalt, ja sogar den Tod. Ihr Lieben, Gott nimmt unseren Schmerz und unser Leid ernst. In Christus hat er sich nicht nur mit unserer Not identifiziert, sondern auch unser größtes Leid, zwar die Sünde, die Wurzel allen Übels, auf sich genommen. Gott verlangt nicht von uns, unser Leid zu verharmlosen, runterzuspielen. Stattdessen lädt er uns ein, dieser aufreibenden und manchmal überwältigenden Realität eine noch größere entgegenzustellen. Und zwar der Realität, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt, und zwar für dich, dass Jesus regiert. Liebe Geschwister, darum gilt mir und dir Jesu Zuspruch: Fürchte dich nicht. Denn Jesu Macht, sie ist auf deiner Seite. Er lebt, regiert und wirkt in enger Beziehung zu dir. Und das ist eine gute Botschaft. Jesu Macht ist auf deiner Seite. Der auferstandene Jesus zeigt in einer Vision Johannes und damit auch uns allen, seine große Herrlichkeit als König und Hirte seines Volkes. Diese Herrlichkeit gibt uns Mut. Viele Menschen stoßen oft an die Grenzen ihrer Weisheit und Kraft. Doch lassen wir uns als Kinder Gottes von Angst leiten oder von unserem Glauben und der Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben? Die Realität, dass Jesus wirklich lebt, dass er leibhaftig auferstanden ist, hat die ersten Christen gestärkt und auch angetrieben. Diese Realität begegnet uns auch in der Vision des Johannes. Sie zeigt uns, wie die Dinge wirklich sind, selbst wenn sie für das natürliche Auge ganz anders erscheinen. Wir sehen, Johannes hört plötzlich eine Stimme, die ihn auffordert: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Was Johannes gleich sieht, soll allen Christen zugänglich gemacht werden, denn es hat eine große Bedeutung. Johannes dreht sich also um und sieht etwas, das er versucht festzuhalten. 7 Leuchter, die für die Gemeinden stehen. Und in ihrer Mitte steht Jesus Christus, gekleidet in ein königlich-priesterliches Gewand, mit einem goldenen Gürtel umgürtet. Seine Haare sind wie weiße Wolle, ein Zeichen seiner unendlichen Weisheit und ewigen Göttlichkeit. Seine Augen gleichen Feuerflammen und symbolisieren seine Heiligkeit und Allwissenheit. Seine Füße sind wie glühendes Erz und seine Stimme klingt wie das Rauschen vieler Wasser. Ein Ausdruck unendlicher Stärke und Autorität. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ein Symbol für das Wort. Jesu Wort ist durchdringend und unwiderstehlich an Kraft. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, ein Bild seiner unbeschreiblichen Majestät. Also was Johannes hier sieht, ist die Herrlichkeit Jesu, der, nachdem er gestorben und auferstanden ist, vom Vater über alle Maßen erhöht wurde. Ja, es ist ein furchterregendes und gewaltiges Bild, das Johannes regelrecht in die Knie zwingt. So sehen wir, dass er wie tot zu Jesu Füßen niederfällt, unfähig, diesen Anblick lange zu ertragen. Doch es stellt sich die Frage, warum zeigt Jesus seinem Jünger genau dieses Bild? Warum müssen wir, du und ich, dieses furchteinflößende Bild sehen? Ich glaube, damit wir uns die Realität, die Wahrheit vor Augen halten. Jesus hängt nicht mehr schwach und leidend am Kreuz. Nein, er sitzt auf dem Thron und regiert souverän. Jesus ist nicht mehr von einer feindseligen Menge umgeben, sondern von tausenden Engeln, die unaufhörlich rufen: Ehre, Lobpreis, Macht und Herrlichkeit sei dem Lamm auf dem Thron. Ihr Lieben, Jesus lebt und regiert als König über alle Dinge. Jetzt und in Ewigkeit. Der Vater hat alle seine Feinde zu seinen Füßen gelegt, ihm alle Macht gegeben und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen steht. Das ist die alles entscheidende Realität, die Johannes in seiner Situation sehen musste. Das ist die gleiche Realität, die auch wir immer wieder vor Augen haben müssen. Und zwar, unser auferstandener König, Jesus, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, liebe Geschwister, ist die wahre Wirklichkeit. Und sie ist gewichtiger als alles, was wir mit unseren natürlichen Augen um uns herum wahrnehmen. Zugegeben, dieses Bild war für Johannes im ersten Moment gewaltig und sogar furchterregend. Doch die Herrlichkeit des Auferstandenen, wie wir hier sie sehen, ist zugleich eine riesige Ermutigung, sowohl für ihn als auch für uns. Denn wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, Christus lebt und regiert nicht nur. Er lebt und regiert in Beziehung zu dir, zu uns. Der Christus mit all seiner Macht und Stärke ist nämlich bei seiner Gemeinde. Wie es in Kapitel 2 nachher heißt, er wandelt mitten unter ihnen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist nicht nur neben uns, sondern durch seinen Geist mitten unter uns. Er weicht nicht von unserer Seite. Christus ist der göttliche Priester, der für seine Gemeinde eintritt, ja, für sie betet. Er kennt unsere Ängste und setzt sich Tag und Nacht für dich und mich ein. Gleichzeitig ist er der allmächtige Krieger, der für seine Gemeinde kämpft und sie verteidigt. Er beschützt sie nämlich durch sein mächtiges Wort. Und niemand, so sagt die Bibel, kann sie aus seiner Hand reißen. Liebe Geschwister, Christus lebt nicht nur, er lebt für dich und für mich, jetzt und in alle Ewigkeit. Er erhält und trägt uns durch seine Gegenwart. Er führt und leitet uns mit seinem Geist. Er schützt und verteidigt uns durch sein Wort. Er, der das ganze Universum in seinen Händen trägt, hält auch unser Herz, unser Leben. Das ist die Realität, die wir im Glauben ergreifen sollen. Besonders in Momenten, in denen wir uns ausgeliefert und verloren fühlen. Wenn wir uns in aussichtslosen Situationen wiederfinden, ja, das Gefühl haben, unser Leben zerbricht gerade. Wenn es scheint, als sei unser Leben nur noch eine Aneinanderreihung von Schmerz, Enttäuschung und Verlust. Wenn Krankheit, finanzielle Not oder Ängste unsere Existenz bestimmen. Wenn unser Herzen von Fragen und Sorgen über die Zukunft gepackt sind und um uns herum nur noch Angst und Panik zu herrschen scheinen. Gerade dann will Jesus, dass wir uns dies vor Augen halten. Er lebt und regiert. Er ist unser König, unser Priester und unser Hirte. Ja, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und lebt, gibt uns nicht nur Hoffnung für die Zukunft, sondern auch Kraft, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Ja, die Wahrheit, dass er für dich lebt und regiert, soll dein Leben, dein Denken und deine Gefühle prägen. Deshalb will Jesus, dass du dieses Bild von ihm siehst. Doch Jesus lässt seinen Jünger nicht nur etwas sehen, sondern spricht ihm auch etwas unglaublich Tröstendes zu. Wie ich finde, ist es eine der bewegendsten Szenen der Bibel. Schaut doch mal, was in Vers 17 geschieht. Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes und sagt ihm, fürchte dich nicht. Was für ein Moment. Die Hand, die das ganze Universum hält, berührt den Jünger in einer schweren Situation und spricht, fürchte dich nicht. Hier sehen wir, wie unser mächtiger und herrlicher König voller Liebe für seinen Jünger und für seine Gemeinde ist. Zwar ist er in gewisser Weise furchterregend, doch seine Kinder brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Denn er ist für sie. Er ist für uns. Er ist der allmächtige Herrscher, aber zugleich ein liebevoller Freund. Dann gibt Jesus eine gewaltige Botschaft weiter. Lass uns die Verse anschauen. Verse 17b bis 18. Da heißt es, da sagt Jesus zu Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Jesus erklärt hier, wer er ist und welche Bedeutung er für uns hat. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Damit identifiziert er sich klar als Gott. Diese Worte finden sich auch zum Beispiel im Buch Jesaja, wo Gott sich selbst so beschreibt. Jesus ist somit ewiger Herrscher, der die gesamte Geschichte von Anfang bis Ende in seiner Hand hält. Weiter bezeichnet er sich als den Lebenden. Andere übersetzen hier den Lebendigen. Ein Titel, der im Alten Testament Gott vorbehalten ist. Damit zeigt Jesus, dass er nicht nur existiert, dass er da ist, sondern aktiv in das Leben der Menschen eingreift. Er ist der souveräne Herrscher, der die gesamte Geschichte von Anfang bis Ende in seiner Hand hält. Dann bezeichnet er sich der alles lenkt und regiert. Jesus hat die Kontrolle über die Gegenwart und die Zukunft. Auch über dein Leben. Das möchte ich hier wirklich festhalten. Er bestimmt, was ist und was sein wird. Er hat alles unter Kontrolle. Doch dieser allmächtige Gott wurde Mensch. Um das zu tun, was er sonst nicht hätte tun können. Er starb für unsere Erlösung. Deshalb sagt er auch hier, ich war tot. Dies verweist auf seinen Tod am Kreuz, der jedoch nicht das Ende war. Es heißt nämlich hier, und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Mit dem Wort siehe wird unsere Aufmerksamkeit auf das Wunder im gegenwärtigen Leben Jesu gelenkt, nämlich das Wunder seiner Auferstehung. Gegen alle menschlichen Erwartungen und Befürchtungen ist Jesus nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Seine reale Auferstehung bildet nun die Grundlage für sein Wirken in der Gemeinde. Uns wird hier auch ein Blick in die Zukunft gewährt, in der Zeit keine Rolle mehr spielt. Dieser Auferstandene lebt nämlich in alle Ewigkeit, das ist hier. Dieser Ausdruck beschreibt in der Bibel die Existenz Gottes. Jesus Christus identifiziert sich als der ewige, lebendige Herr, der über alle Zeit hinaus besteht. Was von Gott ausgesagt wird, gilt auch für Jesus. In seiner jetzigen und ewigen Position wird eines besonders hervorgehoben. Jesus hat Macht über Leben und Tod, denn er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er ist der souveräne Herrscher über Schöpfung, Zeit und Geschichte, der alles zu seinem bestimmten Ziel führt. Seine Auferstehung markiert den Beginn von Gottes Erlösungsplan und der Wiederherstellung der gesamten Schöpfung. Vielleicht sehnst du dich gerade jetzt nach einer Veränderung, weil du durch eine schwere Zeit gehst. Die Botschaft, die Johannes empfängt, sie gibt uns Hoffnung. Eines Tages wird Jesus alles wiederherstellen und neu machen. Unser auferstandener König führt den Plan seines Vaters bis zum Ende aus. Und er wird eines Tages alles erneuern. Jesus wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Dort wird er für immer mit uns, seinen Kindern, zusammenbleiben. Alles Leid wird weggetan. Dann ist endlich alles gut. Ja, was für eine große Macht hat unser König Jesus. Er lebt und regiert in alle Ewigkeit. Ihr Lieben, er ist die alles bestimmende Realität des ganzen Universums. Diese Wahrheit hat tiefe Bedeutung für dein und mein Leben. Als Kinder Gottes dürfen wir gewiss sein, nicht Krankheit, Umstände oder sogar der Tod haben das letzte Wort über unser Leben. Das letzte Wort hat Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das bedeutet, dass wir uns in jeder Situation, in jeder, uns absolut auf ihn verlassen können. Egal, was wir durchmachen, wir dürfen wissen, das letzte Wort hat nicht das Leid, sondern der auferstandene Jesus. Er ist derjenige, der uns tröstet, führt und eines Tages alles vollkommen machen wird. Diese Zusage gilt auch dir persönlich. Sie ist eine Einladung, in seiner Liebe und Macht Ruhe und Hoffnung zu finden. Schauen wir uns einen weiteren Aspekt an, was die Aussage Jesu "Fürchte dich nicht" für dich und mich noch bedeuten kann. Nämlich, Jesus liebt dich, auch wenn er dein Versagen anspricht. Vielleicht sollten wir sagen, gerade weil er dein Versagen anspricht. Er gibt dir die Möglichkeit zur Umkehr. Jesus liebt uns. Das ist der Kern der Botschaft in den Sendschreiben. Schon in Kapitel 1, Vers 5 wird Jesus uns vorgestellt als derjenige, der uns liebt. Also hier geht es nicht um den einmaligen großen Liebesbeweis am Kreuz, sondern um Jesu beständige, unveränderliche Liebe zu den Seinen. Diese Liebe ist die Triebfeder all seines Handelns. Deshalb spricht Jesus in seiner Liebe in mein und auch dein Leben hinein, deckt Versagen auf und schenkt uns Raum zur Buße. Das bedeutet die Möglichkeit zur Umkehr. Das wird besonders deutlich in den Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. Hier ist die Aufforderung, tut Buße, ein zentraler Ruf zur Umkehr. Sie richtet sich an 5 der 7 Gemeinden, die von Jesus ermahnt werden, weil sie sich von ihrem ursprünglichen Glauben entfernt haben. Buße tun bedeutet nicht nur Reue, also im Sinne von, das tut mir leid, sondern eine aktive Abkehr von Sünde, von falschen Lehren, sowie eine Rückkehr wieder zu Gottes Willen. Jesus spricht also die jeweiligen Gemeinden direkt auf ihr Versagen an. Also er nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber nicht, um zu verurteilen, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, sie zurückzugewinnen. Seine Worte sind von Liebe und Gnade geprägt. Sie zeigen, dass Jesus ihnen die Chance zur Umkehr gibt. Sehen wir uns 2 Beispiele an. In Thyatira ermahnt er die Gemeinde ganz scharf dafür, dass sie nicht entschieden genug gegen falsche Lehren vorgeht. Insbesondere in der Person einer Frau namens Isabel, die die Gemeinde in moralischen Verfall führt. Jesus ruft die aktiv Beteiligten zur Buße auf und warnt von den Konsequenzen, falls sie nicht umkehren. Diese Geduld zeigt seine Liebe und seinen Wunsch, dass sie sich ändern, damit er sie nicht richten muss. In Laodicea kritisiert Jesus ihre Lauheit, ihre Selbstzufriedenheit. Er spricht ihr Versagen offen an und fordert sie auf, Buße zu tun. Ja, er sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und tue Buße. Trotz dieser strengen Worte endet er mit einer Einladung voller Liebe und Hoffnung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Einladung Jesu, die Tür zu öffnen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist ein Ausdruck seiner unerschütterlichen Liebe. Sein Fürchte dich nicht liegt in der Zusage, dass er bereit ist, in ihr Leben einzutreten und sie zu erneuern. Jesus möchte zurückgewinnen. Darum geht es ihm, wenn er uns zur Buße aufruft. Wie fassen wir diesen Punkt zusammen? Immer, wenn Jesus zur Buße aufruft, zeigt er, dass seine Liebe und Gnade größer sind als unser Versagen. Weil er uns liebt, spricht er unser Fehler an. Er züchtigt uns, ergreift Erziehungsmaßnahmen und ruft uns zur Umkehr. Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zu reinigen und in enge Gemeinschaft mit ihm zu führen. Sein Fürchte dich nicht ist also eine Einladung, seine Gnade anzunehmen und in seiner Liebe neu zu leben. Wenn du durch Predigten, Bibellesen oder Gespräche im Hauskreis merkst, dass Jesus dich auffordert, etwas in deinem Leben zu verändern, dann sieh dies wirklich als eine Einladung an zu einem erfüllten Leben in seiner Liebe. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das möchte ich auch, aber ich schaffe es nicht. Immer wieder versage ich. Ich bin müde geworden, gegen meine Sünde zu kämpfen und mich für das Gute zu entscheiden. Ich falle immer wieder auf Versuchungen herein. Es fällt mir schwer, meinem Nächsten zu vergeben und ich trage ihm Dinge nach. Mein Glaube wirkt in der Firma nicht glaubwürdig. Zu Hause bin ich lieblos. Ich schaffe es nicht, meine Selbstsucht abzulegen. Die Liebe zu Jesus ist nicht mehr so stark wie früher. In der Gemeinde fühle ich mich nicht mehr wohl. Und mein Glaube hat im Alltag an Bedeutung verloren. Ich bin am Ende meiner Kraft. Genau dir gilt Jesu Wort. Fürchte dich nicht. Bleib dran. Gib nicht auf. Und zwar deshalb, weil Jesus überwunden hat. Jesus ist der Überwinder. Mit ihm kannst auch du überwinden. Das ist der letzte Punkt meiner Predigt. Alex ist ja vor 2 Wochen bereits darauf eingegangen. Wer da war, erinnert sich an die Worte, Jesus hat bereits gesiegt. Deshalb können auch wir siegen. Sein Sieg befähigt uns, in der Sünde nicht zu verharren, sondern sie zu überwinden. Als Einzelner und auch als Gemeinde. Heute möchte ich diesen Punkt kurz anhand der Sendschreiben aufgreifen. Jesus spielt dabei eine zentrale Rolle als der Überwinder. Er fordert die Gemeinden nicht nur auf, also als Überwinder zu sein, sondern stellt sich selbst als Vorbild und Quelle der Kraft dafür bereit. Jesus ist der größte Überwinder. Er hat den Tod und den Teufel besiegt, die Sünde überwunden und ist auferstanden. In den Sendschreiben verweist er auf sein eigenes Überwinden als ein Beispiel, als ein Vorbild für uns. Er sagt nämlich, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen. Und zwar, wie auch ich überwunden habe. Und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Was für eine Ermutigung. Jesus zeigt, dass Überwinden selbst in den größten Herausforderungen möglich ist. Er ist das Vorbild, dem wir nacheifern, nachfolgen sollen. Doch er fordert die Gemeinden nicht nur auf, standhaft zu bleiben. Er stärkt und ermutigt sie, selbst in Schwäche und Verfolgung. Der Gemeinde in Smyrna sagt er, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und so weiter. Aber fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus verspricht, dass er bei uns ist und uns durch alle Prüfungen hindurchtragen wird. Wie sieht das praktische Überwinden der Gemeinden aus? Jesus gibt jeder Gemeinde konkrete Anweisungen, wie sie in ihrer spezifischen Situation überwinden kann. Ich möchte hier auf 4 Gemeinden eingehen. Da haben wir die Gemeinde in Ephesus. Was ist ihr Problem? Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Die Aufforderung zu überwinden bei ihnen lautet, denke daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Kehre zurück zur leidenschaftlichen Liebe und Hingabe zu Jesus. Das bedeutet, bewusst Schritte unternehmen, um die Beziehung zu Jesus wieder in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, um in ganzem Herzen für ihn zu leben. Schauen wir uns die Gemeinde in Smyrna an. Womit haben sie zu kämpfen? Was ist ihr eigentliches Problem? Sie leiden unter Verfolgung, unter Armut. Bei ihnen lautet die Aufforderung zu überwinden, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod. Wie sieht hier die praktische Umsetzung aus? Bleibe standhaft, trotz äußerer Bedrängnis. Was bedeutet das? In schwierigen Zeiten oder unter Druck fest im Glauben zu bleiben und sich nicht von Herausforderungen, Verfolgung oder Widrigkeiten erschüttern zu lassen. Wie sieht es bei der Gemeinde in Pergamon aus? Was ist ihr Problem? Sie tolerieren falsche Lehren. Und hier sagt Jesus, er fordert sie auf zum Überwinden. Und wie? Tue Buße. Kehr um. Wie sieht die praktische Umsetzung aus? Lehre und Lebensstil klar von Irrlehren und Kompromissen trennen. Das bedeutet, bewusst darauf achten, dass Glaube und Handeln auf der Wahrheit der Bibel basieren und nicht von falschen Lehren oder halbherzigen Kompromissen beeinflusst werden. Lass uns noch die letzte Gemeinde anschauen, die Gemeinde in Sardes. Womit haben Sie zu kämpfen? Was ist Ihr Problem? Sie haben den Ruf, lebendig zu sein. Wahrscheinlich eine vorbildliche Gemeinde überhaupt. in ihrer Umgebung. Aber Jesus sagt, mehr Schein als Sein. Du bist geistlich tot. Die Aufforderung zum Überwinden bei ihnen lautet, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Wie sieht hier die praktische Umsetzung aus? Geistliche Erneuerung und Wachsamkeit fördern. Das bedeutet, bewusst Schritte unternehmen, um das geistliche Leben zu stärken und aufmerksam für Gottes Wirken zu bleiben. Also wir merken, jede Gemeinde hat ihre eigene Herausforderung. Auch wir selber hier in der Gemeinde, jeder hat seine Herausforderung. Und Jesus hat für uns, für jeden, sein Wort, wo es gilt, zu überwinden. Ihr Lieben, die Sendschreiben fordern uns also heraus, Überwinder zu sein, dran zu bleiben. Egal, wo wir als Gemeinde oder als Einzelne stehen, unser Glaubensleben wird nie ein Selbstläufer sein. Geistliches Leben können wir nicht konservieren, so gern wir es auch hätten. Wir müssen uns also jeden Tag neu dafür entscheiden, Jesus in unserem Leben Raum zu geben. Nur so kann seine Kraft durch unser Leben fließen und uns zu Überwindern machen. Ja, hier ein paar konkrete Ideen, wie wir das praktisch umsetzen können. Das erste, Zeit mit Jesus verbringen. Nimm dir täglich Zeit für Gebet, Bibellesen und Stille, um dich auf Jesus auszurichten und seine Nähe zu erleben, zu genießen. Herzenshaltung prüfen, wie das zweite. Reflektiere, ob du Jesus und seinen Willen wirklich an die erste Stelle setzt und bitte ihn dir, dir zu helfen, ihn leidenschaftlich zu lieben. Als nächstes Vergebung suchen. Wenn du Schuld und Distanz zu Jesus spürst, bekenne sie ihm und empfange seine Vergebung und Gnade. Priorität überdenken, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Überprüfe, ob dein Alltag, deine Entscheidungen und deine Ziele Jesus ehren und passe sie gegebenenfalls an. Gemeinschaft stärken. Suche Begegnungen mit anderen Gläubigen. Besuche Hauskreise, Gottesdienste, Gemeindestunden. Tausche dich mit Menschen aus, die ebenfalls eine leidenschaftliche Hingabe an Jesus leben. Ermutigt euch gegenseitig. Und ein letzter Vorschlag, dienen und lieben. Lebe deinen Glauben im Alltag, indem du anderen mit Liebe und Hilfsbereitschaft begegnest und so oder damit Jesus in dieser Welt widerspiegelst. Liebe Gemeinde, es lohnt sich, dran zu bleiben. Die Bibel macht uns Mut. Das Überwinden bleibt nicht ohne Belohnung. Es führt zu ewiger Gemeinschaft mit Gott. Andersherum gilt, wer Jesus in diesem Leben als Retter ablehnt, wird eines Tages vor ihm als Richter stehen. In Offenbarung 1, Verse 7 bis 8, da wird das Kommen Jesu zum Gericht beschrieben. Seht, er kommt mit den Wolken und sehen werden ihn alle Augen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wer Jesus in diesem Leben ablehnt, wird bei seinem zweiten Kommen erkennen, dass alle Hoffnung entschwunden ist und dass nichts, wirklich nichts als Gericht, das heißt die ewige Verdammnis, auf ihn zukommt. Daher wird dann eine weltweite Klage ausbrechen. Aber heute lädt Jesus dich ein, dich auf seine Seite zu stellen. Dann wird seine Wiederkunft auch für dich große Freude bedeuten. Ich möchte meine Predigt mit einer Geschichte über Martin Luther, den deutschen Reformator, abschließen. Also mich faszinieren immer wieder sein Mut, Dinge anzusprechen und dann auch zu verändern, sowie seine entschiedene Haltung zur Bibel als einziger Glaubensquelle. Doch heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die eine andere Seite seines Lebens zeigt. Eine Seite, die uns Mut machen kann, wenn wir selbst in Schwierigkeiten stecken. Eines Tages wurde es in Martin Luthers Studierzimmer ganz still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung hatten ihn ergriffen. Er sprach nicht mehr, arbeitete nicht und betete nicht. Stumpf und teilnahmslos brütete er unter den dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Seine Frau Katharina, liebevoll Käthe genannt, machte sich ernste Sorgen. Wie konnte sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zog sie schwarze Kleider an und klopfte an die Tür seines Arbeitszimmers. Erschrocken blickte Luther auf, als seine Frau in Trauerkleidern antrat. Wer ist denn gestorben? Fragte er ganz ängstlich. Sie antwortete: Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest und betest, sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Wie ein Blitz trafen diese Worte Luther. Die Anfechtung und Mutlosigkeit hatten ihn so weit von Gott fortgetrieben. Doch in diesem Moment wurde ihm ganz klar, Gott lebt. Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Jesus ist der Sieger und ich lebe, als sei er tot. Plötzlich brach eine helle Sonne durch die dunkle Nebelwand von Verzweiflung und Trauer. Die Schwermut musste weichen vor dem Sieg Jesu und seiner lebendigen Hoffnung. Ein befreiter Luther kehrte zu seiner Arbeit zurück. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich wünsche euch diesen Aufblick zu Jesus. Dass er lebt, dass er Sieger ist. Mit ihm dürfen wir mutig vorwärts gehen und voller Hoffnung auch in die Zukunft schauen. Das Beste erwartet uns noch. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er lebt und auch wir werden in Ewigkeit mit ihm in seiner Herrlichkeit leben. Gott segne euch. Amen.